Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Mein Name ist Max Oppel. Willkommen zum Popkultur-Wochentalk. Ich habe zwei kundige Mitstreiter, die Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Buchautorin Mitu Sanyal, zugeschaltet aus Düsseldorf, und Musikjournalist und Pop-Experte Tobi Müller hier bei mir im Studio. Hallo und willkommen an euch beide.
Hallihallo.
Hallo, guten Tag.
Also wir duzen uns, das nur zur Erklärung, weil wir Kollegen sind und uns kennen, zumindest flüchtig. Worum geht es heute? Diversity verordnet von oben, das Festival Popkultur in Berlin, Tobi Müller.
Ja, Diversity, Inklusion und so weiter sind ja Megathemen, natürlich auch in der Kultur. Da passen sie besonders gut rein, da kann man auch viel regulieren. Sie werden auch von der Politik eingefordert, tatsächlich an Institutionen, an Festivals. Und da möchte ich mich anlässlich des dreitägigen Festivals Popkultur, läuft noch heute Abend, letzter Abend in Berlin, fragen, was denn die künstlerischen Konsequenzen dieser Diversity von oben sind, nicht nur in Berlin, in einem zweiten Schritt dann.
Sehr spannendes Thema. Außerdem Trigger. Warnungen für alte Otto- und Harald-Schmidt-Sendungen, unter anderem Mitu Sanyal.
Irgendwie ist es ja merkwürdig, weil ganz lange waren wir diejenigen, die Triggerwarnungen ausgesprochen haben, also die Linken, die Antirassisten, Antifa und so weiter. Und plötzlich macht es das Öffentlich-Rechtliche. Und ich war so ein bisschen beleidigt am Anfang. Ich dachte, dann ist das ja überhaupt nicht mehr cool. Was aber dahinter steht, das Thema, was mich wirklich interessiert dahinter, ist, was machen die? Was ist die Funktion dieser Triggerwarnung? Weil Otto hat ja reagiert im Sinne von, aber ich bin doch ein guter Mensch, das kann doch nicht sein. Und das sind so super spannende Metathemen, weil irgendwann können wir wirklich vor alles eine Triggerwarnung setzen. Fände ich auch nicht schlecht. Vor den Nachrichten jedes Mal würde ich gerne eine haben.
Das hoffe ich nur wiederum nicht. Das würde doch ein bisschen viel Zeit kosten. Und letztes Thema, uns beschäftigt auch noch die Krisen-PR in den Affären Rubiales und Aiwanger. In beiden Fällen denkbar schlecht gelaufen. Woran liegt es eigentlich? Ich freue mich auf diese lockere Freitagsrunde. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Krisen-PR, das ist ja ein schwieriges Geschäft. Das zeigen die aktuellen Affären Rubiales und Aiwanger. In beiden Fällen gibt es fast täglich eine neue Entwicklung, manchmal sogar mehrmals täglich. Der inzwischen suspendierte spanische Fußballverbandschef Luis Rubiales hat nach der Empörung wegen des mutmaßlich erzwungenen Kusses auf den Mund der Nationalspielerin Jennifer Hermoso gerade noch einmal nachgelegt. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, ist dieses Video aufgetaucht, das die spanischen WM-Gewinnerinnen feiernd im Bus zeigt. Auch Jennifer Hermoso ist dabei. Die zeigt da auf ihrem Handy anderen Spielerinnen diese Kussszene und beschreibt teilweise lachend, was da passiert ist. Und das will nun Rubiales als eine Entlastung für sich sehen. So nach dem Motto, naja, war ja wohl alles nicht so wild, wenn die Spielerinnen danach sich selbst amüsiert und feiert. Mitu Sanyal, wie soll man das jetzt einordnen?
Ja genau, das ist ja irgendwie, als richtiges Opfer muss ja nach auch unglaublich gebrochen sein. Das ist natürlich Quatsch. Gleichzeitig, was daran aber auch interessant ist, ist die Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Also wir haben ja als Gesellschaft immer nur so zwei Reaktionen. Einmal der muss weg oder alles überhaupt nicht so schlimm. Und mich interessiert ja viel mehr, wie können wir so ein System ändern? Es soll ja nicht der erste Mensch sein, der im Leistungssport schon mal sexuelle Grenzen überschritten hat, habe ich mir sagen lassen.
Definitiv. Tobi Müller, was denkst du über dieses Video und ja über die Argumentation von Rubiales?
Ja, das Lachen kann natürlich auch entlastend sein, ne? Also eine Art Abwehr von Schmerz, natürlich auch eine Grenzüberschreitung, zumal so kurz nach dem Gewesenen. Ich finde, das Video zeigt aber auch noch was anderes am Rande, was vielleicht diese Debatte betreffen könnte, dass die Spielerinnen wenige Stunden nach dem großen Sieg unentwegt ihre Handys in der Hand halten, ne? Und so ebbt auch dieser Jubelgesang, den wir jetzt nicht ganz gehört haben, nach 2 Minuten wieder ab. Es geht so in ein Murmeln über und alle checken wieder ihre Telefonen. Man muss nicht diskutieren, dass der Mundkuss daneben war, finde ich, aber man muss eben auch bedenken, dass das viel mit diesen sozialen, medialen Dynamiken zu tun hat, ne? Dass wir eben alle auch alle 2 Minuten was Neues erfahren wollen und den Newsfeed irgendwie neu laden oder checken. Und das machen selbst die quasi in der größten Nacht ihres sportlichen Lebens bislang, ne? Sind diese Telefone ständig präsent. Und das hat auch damit zu tun, ne? Also dass man diese, es hat ja bereits eigentlich, soll ich sagen, gewisse Züge einer Soap, dass man die ständig erneuern muss. Und ich glaube, das ist für diese Differenziertheit, die MeToo gerade eingefordert hat, natürlich nicht sehr zuträglich.
Also daher rührt es mitunter, dass wir da einfach keinen Mittelweg finden. Verstehe ich das richtig?
Also das ist bei dem Thema irgendwie sexualisierte Grenzüberschreitung sowieso ganz schwierig. Das Problem mit sozialen Medien ist aber auch, dass wir alle mitdiskutieren und häufig gar nicht über die Sache selbst diskutieren, sondern über das, was wir von jemandem gelesen haben, der über was anderes geschrieben hat. Also es sind halt dann schon irgendwie wie so stille Postprinzip-Diskussionen. Was sich daran zeigt, ist, es bewegt ganz viele von uns und wir projizieren darauf unser grundsätzliches Unwohlsein mit sexualisierter Gewalt, die ganz viele Menschen erlebt haben. Und deshalb ist da auch so viel Musik drin. Für den Fall selber und für einen Umgang mit dem Fall ist es leider nicht so hilfreich.
Also ich habe mich gefragt, weil dieser Fall ja gerade so exemplarisch ist für eben eine völlig verunglückte Krisen-PR auch, also so zynisch dieser Begriff klingt nach so einem Vorfall, aber ich würde sagen, statt sich erstmal zu überlegen, vielleicht mal sich zu entschuldigen, überhaupt Fehler bei sich zu sehen, auch wenn die jetzt nicht so umfassend sein mögen, also wie Tobi Müller jetzt eben gesagt hat, selbst wenn das gar nicht so dramatisch schlimm war, aber es war eben eine Form von Übergriff und statt halt da auch diesen Fehler bei sich zu sehen, ist eben Rubiales von Anfang an in die Offensive gegangen und das ist doch schon irgendwie merkwürdig.
Na gut, das hat aber ganz viel damit zu tun, wie wir unsere Gesellschaft überhaupt mit Fehlern umgehen. Also wir haben ja so diese Vorstellung davon, gute Menschen machen keine Fehler. Das heißt, wenn jemand einen Fehler zugibt, dann ist er auch wirklich Täter und dann darf er nicht mehr mitspielen. Und da reagieren wir ja alle drauf. Das heißt, irgendwie, dass er das nicht macht, hat auch etwas damit, ob er es machen würde, wenn die gesellschaftliche Situation eine andere wäre, das ist nochmal irgendwie auf einem ganz anderen Blatt. Aber in den momentanen Dynamiken, wenn er jetzt noch sagen würde, war wirklich scheiße, davon ist im Radio sagen, war wirklich nicht so schön, dann könnte ich mir vorstellen, dass er dann tatsächlich nicht mehr seinen Job haben würde. Und das ist tragisch. Wir müssen als Gesellschaft es Menschen ermöglichen, aus ihren Fehlern zu lernen.
Aber da bin ich eben zum Beispiel gar nicht so sicher, ob das nicht die viel bessere, der bessere Weg gewesen wäre und dann auch mehr Menschen eben auch durch die Verbreitung von Handys und so weiter, also Videos, gesagt hätten, naja Mensch, guck mal, der sieht ja seinen Fehler ein, also so what, ja, er hat dazugelernt und dann kann er auch
Hast du da ein Beispiel, wo es mal gut gelaufen ist?
Genau, das habe ich.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendjemand mal gemacht hat. Oder täusche ich mich da? Also es ist fast immer so, dass
wir kennen das von Institutionen, dass die erste Reaktion ist immer mal Verleugnung. Ne? Das ist quasi immer so. Da kann man noch so viele Berater
innen oder Klappe halten, ne? Oder gar nichts.
Ja, das ist die dritte Möglichkeit. Also das ist, man kann sich entschuldigen, man kann es verleugnen oder man kann die Klappe halten. Das sind so quasi die drei Standards, glaube ich, der Krisenkommunikation. Ob jetzt eine Entschuldigung das Feuer wirklich so bald gelöscht hätte, bin ich mir mittlerweile gar nicht so richtig sicher. Ich bin auch gar nicht sicher, ob es überhaupt einen Weg gibt, diese Dynamiken quasi überhaupt aufzuhalten. Weil das ist natürlich wirklich Superfood für die sozialen Feeds, um es mal so zu sagen. Da kommt man gar nicht drum herum. Lindemann hat geschwiegen von Rammstein. Das hat auch nichts genützt. Rubiales hat sich jetzt viel zu lange nicht entschuldigt und irgendwie gar nichts einsehen wollen. Hätte er sich entschuldigt, ich glaube, es macht gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Das bleibt halt so zweischneidig. Man kriegt das eben nicht aufgelöst, wie Mito gesagt hat. Es ist ja völlig richtig, dass wir heute lange und auch ein bisschen eingehender solche Probleme ansprechen können und sie überhaupt als welche erkennen. Wie quasi, was ist eigentlich sexualisierte Gewalt? Warum ist ein Kuss auf den Mund selbst in einem so emotionalen Moment wie ein WM-Sieg eben trotzdem ein Übergriff? Ja, das hätten wir uns vor 10 Jahren einfach noch nicht zugetraut in der breiten Öffentlichkeit, glaube ich, dass das Gute, das andere ist, wie das gemacht wird, haben wir halt nicht mehr im Griff. Ich glaube, das ist der Elefant im Raum, dass da algorithmische Systeme mitentscheiden, wie wir darüber reden und da
und
ist keine Lösung in Sicht.
Alle bedienen diese Algorithmen mit, also selbst Rubiales Familie, also nicht die Mutter hat sich aus Solidarität mit dem Sohn in den Hungerstreik begeben, dann ist sie
die kollabiert. Die Mutter finde ich total entzückend, also ich muss sagen.
Also, ja, Moment.
Ob man es richtig oder falsch findet, aber es werbt mir das Herz.
Ja, also sie kämpft wie eine Löwin auf jeden Fall, ist dann aber kollabiert und im Krankenhaus gewesen, jetzt aber offenbar wieder zu Hause. Nun hat ihn sein Onkel schwer belastet, der Mann Rubiales sei schon immer von Sexgeld und Macht besessen gewesen. Also da werden jetzt auch Familienfäden im Hintergrund wieder aufgebrochen. Das ist alles sehr unterhaltsam, aber es ist natürlich auch irgendwie tragisch und eben, ja, wie ihr beide auch eigentlich ganz gut erklärt haben, einfach das Zeichen oder der Zeit, ja.
Also, naja, und es wäre unsere Aufgabe, als irgendwie die Traditionsmedien eigentlich einen anderen Diskurs darüber zu führen, aber wir führen ja einen ähnlichen Diskurs wie die sozialen Medien.
Aber wir versuchen uns immerhin der Sache anzunähern. Und wir
sind die Insel der Glücklichen. Ja. Wir machen das hier natürlich.
Genau. Jetzt, ich wollte auch noch zu dem anderen großen Fall kommen, zur Affäre Aiwanger. Vielleicht ein paar Worte nur noch dazu. Also auch das ist ja ein sehr schwieriges Krisenmanagement. Und auch da gibt es verschiedenste Dimensionen, inklusive der Familie, die ja mit reinspielt. Diese Flugblattaktion, die Aiwanger in den 80ern gemacht hat, ein antisemitischer, menschenverachtender Text. Heute ist Aiwanger Vizeministerpräsident bayerischer Wirtschaftsminister und so weiter. Das ist natürlich eine hohe Fallhöhe. Die Süddeutsche hat dieses Flugblatt damals nun genutzt oder öffentlich gemacht. Auch natürlich kurz vor der bayerischen Landtagswahl kann man nicht in Abrede stellen, dass das auch politisch mitmotiviert ist. Nun, wie seht ihr in diesem Fall das Krisenmanagement? Ist es auch hier diese Art Schuldeingeständnis, die man vermisst und die vielleicht irgendwas besser gemacht hätte?
Also für mich sind da zwei Themen. Also es sind ganz viele, aber für mich hauptsächlich zwei. Das eine ist, wie lange müssen wir für unsere Jugendsünden haften? Also nicht im Sinne, dass es egal ist, sondern dürfen wir uns verändern? Aber auch, was wäre für eine solche Veränderung nötig?
Mhm. Zum Beispiel, dass man zugibt, damals war ich so drauf, ne?
Ja, und dass es eine Auseinandersetzung damit gibt und dass auch vielleicht mir als Wählerin, ich bin jetzt nicht in Bayern, aber gezeigt wird, hier an den konkreten Punkten hat sich etwas bewegt.
Ja, ich glaube, es unterscheidet sich insofern auch vom Fall Rubiales, dass es hier halt doch einen sehr langen Vektor in die Vergangenheit gibt. Rubiales ist jetzt sehr aktuell, die Daten sind da, man sieht es in der Öffentlichkeit von Millionen von Kameras aufgenommen. Das ist nun mal neu. Das Problem ist vielleicht auch, dass Herr Aiwanger jetzt nicht gerade ein Seenotretter ist, ja, also wo man sagen könnte, was ist denn hier passiert, was hat denn der hier in der Tasche, sondern dass es ja doch, ich sage mal, auffällige Linien gibt zu seiner Gesinnung, wie er sie politisch quasi vertritt und zu dem, was er da gemacht hat, ne? Das ist keine Identität, das will ich damit nicht behaupten, aber es überrascht jetzt nicht wahnsinnig, dass da in der Jugend sowas begraben sein könnte, ob er es geschrieben hat oder nicht. Es gibt ja auch Juristen, die sagen, die Verteilung ist eigentlich viel schlimmer oder schwerer zu bewerten als die Verfassung eines solchen Flugblatts. Das ist, macht den ganzen Fall nochmal deutlich komplexer, würde ich sagen. Das mit der Jugendsünde muss man schon ehrlich auch sagen, da müsste man dann auf der linken Seite mal gucken, okay, was ist denn hier los mit einer Vergangenheit, die vielleicht mal zu Gewaltausschreitungen.
Joschka Fischer, Steinwurf und so
weiter. Oder Nemi El-Hassan, also das ist der Fall, der mir direkt eingefallen ist, irgendwie, wo ja dann der WDR, mein Heimatsender, irgendwie sehr hart gegen eine Moderatorin vorgegangen ist, die als Jugendliche bei einer Demo war. Und da kann man auch irgendwie drüber reden, was das für eine Demo war, aber irgendwie, da ging es ja um Existenzen. Ne? Also du kannst nicht mehr für uns in dieser Form arbeiten.
Also Fehlverhalten bei Politikern funktionieren, wie sie danach damit umgehen, die Affären Aiwanger und Rubiales. Die haben wir jetzt kurz angerissen und besprochen. Die nächste kommt bestimmt, so viel ist klar. Ja, heute geht ja das Popkulturfestival in Berlin zu Ende. 3 Tage Musik, Performances, Diskussionen. Wir hatten eine gehörlose Aktivistin hier im Kompressor gestern zu Gast, die dort auch aufgetreten ist. Thema Inklusion natürlich in gewisser Weise. Tobi Müller hat selbst für uns von dort berichtet. Aber das Ganze hinterlässt bei dir einen bitteren Nachgeschmack, Tobi. Was beschäftigt dich da?
Nein, bitte, wäre jetzt übertrieben. Ich habe da 2 sehr gute Abende erlebt, habe das auch in der Sendung Fazit so rübergebracht. Aber es ist so ein Verhältnis, was sich dreht und was in Verrutschen kommt, finde ich, zwischen politischen Vorgaben und künstlerischen Positionen. Das Festival wird mit 1,6 Millionen gefördert vom Land Berlin, vom Bund, aber auch von der EU-Töpfen. Das ist relativ viel, was so ein Festival macht, dafür aber auch einiges anders. Da muss man, glaube ich, unterscheiden, wenn Diversity von oben kommt, also wie inklusiv, antirassistisch, antisexistisch und auch durchaus aktivistisch das Sein zu haben hat, wenn das quasi nicht nur aus eigenen Wünschen geschieht, sondern weil es quasi fast in Leistungsvereinbarungen so festgehalten wird. Und da, finde ich, muss man ein bisschen gucken. Also was ist Infrastruktur, ne, dass Care-Teams da sind, die jetzt quasi vielleicht nicht weiße Personen, Transpersonen und so weiter schützen oder AnsprechpartnerInnen sind. Hat man rollstuhlfähige Bahnen, die über dem Kopfsteinpflaster liegen und so, alles wunderbare Sachen. Meinetwegen kann man auch die Pissoirs in abkleben, weil es All-Gender-Toiletten sind, wobei ich schon vielleicht ein Problem zu Tage tritt. In meiner Erfahrung fühlen sich die meisten Menschen, gerade auch in den Theatern, Ältere, dann doch wieder ein bisschen ausgeschlossen statt inkludiert, wenn sie in diesen All-Gender-Toiletten sind. Das sind so Fragen. Und ich glaube, dass in diesen sozial- und weltanschaulich sehr engen Zirkeln hat man da den Blick auf breitere Gesellschaftsschichten schon ein bisschen verloren. Obwohl ich diese alle diese Bemühungen eigentlich gut finde. Interessant wird es da, wo man guckt, was hat das für künstlerische Auswirkungen. Also inwiefern richten sich die Programme danach, was der Geldgeber quasi sagt. Und da haben wir eine neue Situation, dass wir jetzt nicht nur in der Musik, aber sehr viel Pop haben, der mit sehr viel weltanschaulichem Gewicht und einem Programm daherkommt und quasi dadurch auch Gefahr läuft, sage ich jetzt mal, instrumentalisiert zu werden. Das ist meine Sorge.
Das wäre natürlich wirklich der Knackpunkt. Und bevor Mitu Sanyal, die bestimmt schon in den Startlöchern sitzt, darauf zu antworten, das tut, würde ich gerne noch einen Ton von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, einspielen, die letztes Jahr bereits auf dem Festival Folgendes gesagt hat.
Popkultur, populäre Musik und Kunst im Besonderen sind Teil unseres kulturellen Selbstverständnisses. Sie wirken in alle Lebensbereiche hinein, sie spiegeln, sie gestalten, sie verändern unsere Gesellschaft und sie verbinden.
Also offensichtlich Popkultur im Dienste der Demokratie und sie soll die Menschen verbinden. Ja, wie stehst du dazu, Mitu Sanyal?
Naja, ich komme ja so ein bisschen aus der anderen Richtung wie Tobi in seiner Erklärung jetzt gerade, weil ich ja immer mit eingefordert habe, halt, das sind große Veranstaltungen, das ist gefördert. Warum haben wir den Blick auf Diversität nicht? Denn anscheinend, also das wissen wir auch von Unternehmen, Selbstverpflichtungen verändern nichts. Also das haben wir immer wieder probiert und ja, wir wollen ein bisschen diverser werden, aber wir kennen einfach niemanden und dann bewegt sich nichts. Ich teile das Unwohlsein. Und das ist interessant, also weil ich würde politisch an jedem einzelnen Punkt sagen, ja, wir müssen es und leider müssen wir es auch von oben machen. Aber was bedeutet das dann? Ich habe immer wieder die Erfahrung, dass jetzt gerade wollen alle divers sein und dann denken sie nach, dann kommen sie auf mich. Also ich habe noch nie so viele Jobangebote gehabt wie zurzeit, finde ich natürlich super. Aber ich brauche sie gerade zurzeit nicht. Das heißt irgendwie, wenn wir an dem Punkt ansetzen, heißt es auch, dass wir die Leute einladen, die es in dem System so wie es ist sowieso geschafft haben. Wie wollen, also das ist wirklich meine Frage irgendwie, wie können wir Diversität nachhaltiger fördern? Was ist dafür notwendig?
Also es wäre jetzt ein Plädoyer durchaus für die Finanzierung und dementsprechend auch Programmgestaltung in dem Fall.
Plädoyer dafür, dass es wichtig ist, das mit auf dem Schirm zu haben. Genauso wie natürlich, also erstmal irgendwie künstlerische Freiheit ist ja nicht grundsätzlich dadurch eingeschränkt, aber es ist ein großer Wert für mich und irgendwie, und ich möchte das miteinander in Kommunikation bringen.
Ja, ich sehe sie schon ein bisschen eingeschränkt, ehrlich gesagt, was die Förderpolitik angeht, Mitu. Und deswegen versuche ich ja diese Unterscheidung, ich weiß nicht, ob sie wirklich hält, zwischen Infrastruktur und künstlerischem Programm. Also wenn so ein stark gefördertes Festival, was nun wirklich viel anders machen kann als alle anderen Festivals in der Größe, fast alle anderen, es gibt auch noch andere in Stuttgart zum Beispiel, was aber nur einen Abend dauert, jetzt gerade im Juli war das, kann man das schon machen. Aber vielleicht kennst du es, MeToo, ja auch aus anderen Zusammenhängen, wenn man Projektanträge macht in den verschiedenen, meistens sind das dann die Kommunen oder eben Länder, wenn es in Berlin ist, wo es sehr viele Projektanträge gibt, da wird ja einfach schon mal gezählt von Anfang an. Also wie viele migrantische Positionen gibt es quasi andere inklusive Personen, also irgendwie Disability, irgendwie Agenten da drin, was stellt die Veranstaltung her, um dies und das zu ermöglichen, das sind immer auch Ressourcenfragen. Ne? Aber also jetzt, was Disability angeht natürlich, ne? Kann man das herstellen oder kann man das nicht herstellen? Und ich kenne natürlich schon genug Beispiele, wo sich gerade Männer in meinem Alter panisch anfangen, divers aufzustellen, mit irgendwie mehreren Leitungsteams, um dann von anderen alten weißen Männern gesagt zu kommen, du bist zu wenig divers. Also es führt auch zu lustigen, fast grotesken Situationen, muss man dann schon sagen. Und da wird es dann für mich ein Stück weit übergriffig. Und man sieht das auch im Programm von Popkultur, wo ich sagen muss, wirklich eine ganz gute Zeit erlebt, nichts gegen das künstliche Programm eigentlich, aber auch auf vielen Fälle Acts, die dann alle sehr fit, sehr empowernd, sehr positiv waren, wo ich dann manchmal denke, okay, wo ist jetzt der Unterschied zu quasi einem neoliberalen Fetisch, der Selbstoptimierung oder zum Kirchentag? Und wo ist die Popmusik, die dann sagt, nein, ich will damit nichts zu tun haben. Ich will eigentlich vom Hedonismus, vom Drogennehmen, von der Nacht, vom Gegenteil solche politischen Programme handeln und ganz bestimmt nicht diesem Land dienen. Das ist auch kein Prärequisit, das wäre ein romantisches, vergangenes Ideal. Aber Popmusik muss auch was anderes leisten können, als das, was in den Leistungsvereinbarungen steht.
Wie soll man es jetzt machen?
Aber gleichzeitig, und das ist ja so spannend, also gleichzeitig ist es ja, wenn ich mich dann umgucke, eben überhaupt nicht so divers. Also als mein Roman vor nicht allzu langer Zeit an deutschen Theatern gespielt wurde, haben mir die ganzen Theater immer gesagt, ja sorry, wir kennen einfach nicht genügend nicht weiße Schauspieler. Ist jetzt so. Also das heißt, wir sind in einem Wandlungsprozess, der sehr ungleichzeitig stattfindet und wo alle das Gefühl haben, zu kurz zu kommen, interessanterweise. Vielleicht wäre ja die Lösung einfach zu sagen, wir brauchen mehr Raum für Kultur insgesamt. Wir können nicht einen prekären Bereich irgendwie ein bisschen gerechter verteilen, sondern wir müssen einfach mehr Kultur haben.
Ja, da bin ich immer vorsichtig, dass irgendwie jeder neue Raum, der irgendwie gefordert wird, sofort ein Kulturraum sein muss. Das heißt oft einfach auch entschärfte Räume. Ich war eigentlich eher für mehr politische Räume der politischen Bildung, ehrlich gesagt, als für mehr Kultur. Was du ansprichst, Mitu, sind die Staats- und Stadttheater, ne? Und nicht unbedingt die freie Szene. Die Staats- und Stadttheater sind da ein bisschen entbunden. Vielleicht bräuchten die tatsächlich mehr Leistungsvereinbarungen, um auch diversere Ensembles aufzustellen. Es fängt jetzt langsam so ein bisschen an, bei den großen, hat aber großen Abstand irgendwie zu der Projektförderung in der freien Szene. Da ist das schon deutlich anders geworden.
Die Frage ist, ob man die freie Szene wirklich da entlässt, sozusagen, indem man nichts vorgibt, ne? Weil dann kann man natürlich auch Entwicklungen möglicherweise nicht mehr unter Kontrolle haben, die man wirklich nicht will. Also ja, Rechtsrock ist ja nur mal so ein Beispiel, aber alles, was irgendwie in die verkehrte Richtung geht, ja. Also verkehrt ist natürlich die Frage, wie man es definiert. Aber wärst du für eine völlige Freigabe, Tobi?
Nein, ich finde es auch legitim, dass die Politik Steuerungsinstrumente in die Hand nehmen will. Das soll sie ruhig tun. Ich finde, sie müsste sie dann aber fern von der Kunst halten. Was wir jetzt hier gehört haben an den Sonntagsreden von Claudia Roth, Cioccialo hat dann nicht groß anders geklungen. Der neue Kultursenator aus Berlin ging aber schon in die Richtung, dass das eben jetzt alles verbinden soll. Und das ist einfach, Entschuldigung, Quatsch. Das sind beides Profis, was Popkultur angeht. Cioccialo kommt von Universal. Claudia Roth war eng verbunden mit Tonsteine Scherben, Entschuldigung, in den 70er Jahren hier in Kreuzberg. Mhm. Also die wissen eigentlich, dass Musik auch immer dazu da ist, auch das Gegenteil einer Zugehörigkeit performen zu können. Und jetzt das quasi einzufordern und sagen, mit unserer Politik gucken wir hier für Zusammenhalt in der Gesellschaft, geht eigentlich am Gegenstand radikal auch vorbei. Und ja, da wäre ich vorsichtig. Also Diversität zu installieren in die Institution, ja, reguliert das bitte. Von den Kunst bitte ein bisschen mehr Abstand.
Es ist ganz lustig, dass ich jetzt anfange, Claudia Roth zu verteidigen, aber eine Funktion von Kultur, von Popkultur ist natürlich auch, dass es eine der Arten ist, wie wir als Gesellschaft uns erzählen, wer wir sind. Also insofern auf der Ebene ändert es natürlich etwas. Oder ich kann mich daran erinnern, als Dr. Hü eine Frau wurde, habe ich angefangen, die ganzen, auch die alten Folgen zu sehen, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, ach, das, und ich finde die alten besser als die neuen, obwohl es da Männer sind. Aber interessanterweise ist es trotzdem, plötzlich öffnet sich eine Tür und plötzlich kann ich sozusagen auch mich anbinden. Und das sind alles Dinge, die gleichzeitig und parallel geschehen. Also ich finde, Kultur muss nicht verbinden, aber natürlich ist es eine von vielen Funktionen von Kultur, uns miteinander zu verbinden und uns mit unserer Geschichte zu verbinden und unserer Zukunft.
Das ist ja unser Geschäft, MeToo, da würde ich dir auch gar nicht widersprechen, davon leben wir beide ein Stück weit. Ne? Ja. Aber dann muss man auch über Mainstream sprechen und worüber wir jetzt hier sprechen, in den freien Künsten oder auch bei Popkultur, ist nun wirklich nicht Mainstream. Also da gibt es ein paar Acts, die natürlich das Potenzial dafür haben, aber das hat nichts zu tun, also keiner dieser Acts könnte jetzt irgendwie eine große Bühne in Berlin so wirklich finden, vielleicht ein paar Jahren einige. Und da guckt man natürlich weg, ne? Also was macht irgendwie RTL in der Wuhlheide, ne? Mit irgendwie Mainstream-Stars? Was ist eigentlich mit Peter Fox am anderen Ende der Stadt hier in Berlin, wenn er zweimal vor 23.000 Leuten auftritt? Alles spannende Beispiele, die da dann völlig nicht betroffen sind davon, ne? Der Markt ist davon nicht betroffen. Also verbindend ist eben auch Mainstream und gerade nicht quasi die geförderte, auch Nischenkultur, für die ich absolut bin. Aber davon Verbindung in der Gesellschaft zu reden, geht einfach auch in den Zahlen vorbei.
Also, Ich glaube, das ist gerade, als du das sagtest, was ja das riesige Problem ist, sind, dass es weniger Auftrittsmöglichkeiten gibt, als zum Beispiel noch vor Corona und so weiter. Dass das eher etwas, was ich damit meine, mehr Räume für Kultur, ich finde, da müsste Förderung ansetzen.
Ja, an Raumförderung, also, völlig richtig, ja. Hat der Vorgänger von Cioccialo auch versucht, hier Klaus Lederer in Berlin.
Also wir alle drei haben ja als Kinder die 80er Jahre mitbekommen, als Otto Walkes auf der Bühne stand, Disneys Dschungelbuch ins Kino kam und TKKG ihre ersten Fälle gelöst haben. Damals hat man noch vieles hingenommen beim Hören und Sehen, sowas hier zum Beispiel.
Woran erkennt man Fasane?
Der Hahn trägt ein grün-blau oder kupferrot gefärbtes Gefieder. Dagegen ist die Henne recht unansehnlich, nur grau-bräunlich oder beige.
Wenigstens bei den Fasanen ist die Welt noch in Ordnung. Da sieht man auf den ersten Blick, wer wichtiger ist. Von uns kann man es nicht behaupten. Wenn ich an Gabi denke, findest du, dass sie unansehnlich bräunlich und grau ist?
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht.
Das sieht er sich so aus der Affäre. Das war aus der Folge Auf der Spur der Vogeljäger von 1982. Also ich muss sagen, mir hat es echt die Schuhe ausgezogen, oder? Euch?
Ich hatte jetzt mehr erwartet nach der Ankündigung.
Ach so, ich auch. Ja. Das Problem ist doch erkannt, oder? Das wird zumindest schon mal auf dem Tisch.
Naja, also man erkennt, wer wichtiger ist. Na gut, also damals ging einiges durch. Da gibt es natürlich noch viele andere Beispiele. Also Tarzan sagt ganz oft, dass das irgendwie alles Männersache sei und Frauen hier gefälligst nichts zu suchen haben. Gabi schön zu Hause bleiben soll. Also Sexismus ganz klar, Rassismus auch mitunter. Nun gibt es ja heute Disclaimer, also die vor diesen alten Folgen gespielt werden, wie auch vor Filmen und anderen Produkten von damals, nach dem Motto, Achtung, das ist nicht okay so.
Dieses Hörspiel wurde vor vielen Jahren entwickelt und aufgenommen. Es ist ein Produkt seiner Zeit. Daher kann es diskriminierende Darstellungen enthalten, die in der Gesellschaft zu wenig in Frage gestellt wurden.
Tja.
Jegliche Art von Diskriminierung ist, damals wie heute, falsch und passt nicht zu unserer heutigen Auffassung von einer vielfältigen und gleichberechtigten Gesellschaft.
Dennoch bleibt aber das Original zugänglich und so ähnlich macht es auch Disney. Selbst vor alten Otto-Folgen oder auch vor bestimmten Harald-Schmidt-Sendungen werden heute Triggerwarnungen gesetzt. Achtung, der Inhalt könnte verletzen. Ja, braucht es das wirklich? Was sagt ihr?
Naja, für mich ist es ja tatsächlich, wir fangen an, uns dem zu stellen. Also wie gehen wir damit um, ne? Dass irgendwie das Leben, die Kunst, die Kultur viel, viel weniger sauber und eindeutig ist, als wir denken. Das finde ich super. Ich finde es super, dass wir in die Auseinandersetzung gehen. Diese Triggerwarnungen haben so etwas Hilfloses. Mhm. Also so, übrigens, Achtung. Und alle, die lesen, denken ja, das kann ich mir doch denken. Die Leute, vor deren Sendungen Triggerwarnungen sind, überlegen sich jetzt, bin ich ein ganz böser Mensch? Habe ich damals etwas ganz Schlimmes gemacht? Das ist ja auch interessant, also dass sofort alle sich ertappt fühlen. Und dass wir jetzt, und das ist eigentlich das Thema, was mich viel, viel mehr interessiert, weil die Auseinandersetzung jetzt führen wir ja für die Zukunft. Ne? Also in der Hoffnung, dass sich ein gesellschaftlich auch so Sensibilitäten verändern, dass wir Dinge automatisch nicht mehr machen, weil wir alle die Hoffnung haben, dass wir zu den Guten gehören und uns das niemals passieren wird. Und ich glaube, das ist eine Illusion. Auch uns wird es passieren. Also in meinem ersten Buch habe ich Worte drin, die ich jetzt nicht wiederholen kann im Radio und die in der nächsten Auflage verändert werden. Ich bin mir sicher, ich werde ein Wort davon übersehen.
Tobi?
Ja, also spannend. Ich glaube auch, dass es relativ hilflos ist. Das ist auch okay, glaube ich, weil wir uns da wirklich am Anfang befinden, wie wir auch gerade mit dem Archiv umgehen. Ich finde, erschwerend kommt hinzu, dass wir tatsächlich wegen der digitalen Revolution, die eben noch nicht zu Ende ist, an einem Punkt der Archivübergabe sind. Also das heißt, große Teile des ehemaligen Kanons, überhaupt des Archivs, stehen gerade zur Disposition. Wenn wir über Filme sprechen, sowieso. Also in großen Streamingdiensten, da kannst du noch 3 oder 4 Abos haben, ganz egal. Du hast keinen Zugang mehr zu Filmgeschichte. Das hat früher das Fernsehen dargestellt. Also wir, die jetzt in den 70ern, 80ern groß geworden sind, haben alle wahrscheinlich, wenn ich das so sagen darf, im Fernsehen Filmgeschichte gelernt. Mhm. Und nicht unbedingt im Kino, je nachdem, wo sie waren, im Fernsehen. Und jetzt fällt das zum einen eigentlich weg und da, wo es noch stattfindet, wird quasi der Blick gelenkt, mit worauf man jetzt zu achten hat. Und ich glaube, das ist ein bisschen ein Problem, auch insofern, dass es eine Effizienzmaßnahme ist. Ne? Es geht ja auch fast um ausgelagerte Care-Arbeit, wenn man so möchte. Natürlich haben wir in unserer Familie alle die Kinder haben, kennen das, Filme geguckt, wo man abbrechen musste. Manche hat man moderativ hingekriegt, andere wie Bud Spencers, wo man erst irgendwie Blackfacing im Baströckchen hat und dann werden Lederschwule verkloppt, die Insel überfallen und in die Eier getreten und so. Muss man natürlich unterbrechen, das kann man auch moderativ nicht mehr zu Ende gucken, tatsächlich. Aber es ist quasi eine Investition, wie soll man sagen, man kommt dann eben ins Gespräch, bricht notfalls tatsächlich ab, ging mir auch so. Und jetzt ist es einmal so, okay, wir machen hier eine Triggerwarnung und dann erübrigt sich auch jede Diskussion. Und da wird halt etwas gekappt, wo ich finde, das muss auch in den privaten Raum hineinreichen. Also was bist du als Elternteil, als Bruder, als Schwester, als Freund, als Freundin quasi gewählt zu investieren, diesen Diskurs zu führen?
Ich frage mich halt, ob es das überhaupt braucht, als Anregung den Diskurs zu führen. Denn ich fühle mich ehrlich gesagt so als mündiger Bürger und auch jemand, der selbst ein Kind hat, so, dass ich denke, natürlich werde ich das thematisieren. Also ist es dann wirklich so, dass der Disclaimer oder diese Triggerwarnung mich erst dazu bringt, zum Beispiel, wenn man sowas gemeinsam hört oder sieht, dann tatsächlich zu sagen, na, das war aber echt damals krass, ja, das ist heute ganz anders.
Nee, natürlich nicht. Aber was die Triggerwarnung macht, ist, sie sagt, das ist nicht mehr die Normalität. Und irgendwie ganz lange hatte Fernsehen ja eine Autorität. Wir sagen, was richtig und wichtig ist und was Kultur ist. Und zu sagen so, dass das bröckelt, das ist ganz interessant. Und es ist ja eben nicht so. Also es ist eben nicht so, dass alle irgendwie Eltern mit ihren Kindern zusammen lesen und zusammen Fernsehen gucken oder weiß ich nicht, Streamingdienste gucken, sondern irgendwie gerade ganz viele der Kids, die von dieser Diskriminierung betroffen sind, gucken das alleine und bekommen die Botschaft, ihr seid nicht gemeint. Mhm. Irgendwie echte Kultur ist für die Leute, die dann Blackfacing machen oder was auch immer. Und für die ist es schon auch entlastend. Und irgendwie zu sagen, wir nehmen euch ernst und ihr seid mit unserer Zielgruppe. Das finde ich wichtig. Wie das läuft, ist häufig wirklich merkwürdig. Ob eine Triggerwarnung ausreicht, ist auch nochmal eine andere Frage. Erstmal finde ich sehr gut, dass sie nicht die Folgen rausgenommen haben. Das ist ja ganz häufig die Reaktion gewesen.
Genau,
dann
verbieten,
stellen
ne?
wir sie gar nicht in die Mediathek. Da haben wir das Problem nicht.
Genau, und die Frage ist natürlich, was man sonst machen kann. Also es gibt zum Beispiel bei Disney Plus die Praxis, dass man einfach das sagt, okay, wir machen es im Kinderprogramm nicht mehr zugänglich, sondern nur für Erwachsene. Aber zum Beispiel HBO Max habe ich gelesen, recherchiert. Da gibt es Klassiker zum Beispiel wie Vom Winde verweht, wo eindeutig ja rassistisch, sexistische Dinge gezeigt werden. Da gibt es dann ein Begleitvideo. Ist natürlich auch die Frage, ob man dieses Video dann anschaut oder anklickt. Also ein weiterer Versuch. Was ist davon zu halten?
Ich finde Kontextualisierung immer super, weil das heißt, Leute müssen sich Gedanken machen und sie werden merken, es gibt keine einfachen Antworten. Und auch das ist unglaublich produktiv, weil das, ich wiederhole das, weil es mir so wichtig ist, all die Diskussionen, die wir über historische irgendwie Texte oder irgendwie alte Filme oder so führen, sind eigentlich Diskussionen darüber, wie wollen wir Filme machen? Wie wollen wir Literatur schreiben? Und da haben wir auch keine Antworten drauf. Und bei bestimmten Sachen ist es klar, das N-Wort werden wir nicht mehr verwenden. Aber da gab es mal eine Debatte, die auch gesagt hat, wir wollen es entschärfen, also indem wir es verwenden und so weiter. Also diese Debatten, die gesellschaftlichen Debatten finde ich super. Nahezu alle Ergebnisse, zu denen man kommt, finde ich dann eben nicht so schön. Aber dass wir sie führen, finde ich toll.
Tja, was tun? Du hast auch keine Idee, oder?
Naja, es geht halt, vieles davon geht ein bisschen an den technologisch-medialen Realitäten, gerade der Kinder oder Jugendlichen natürlich komplett vorbei, ne? Weil was sie auf den Handys gucken und so weiter, was sie auch auf TikTok und anderen Plattformen mitnehmen, was sie auf YouTube mitnehmen oder so, ist quasi Disclaimer und Triggerwarnung frei in der Regel. Mhm. Sie kommen zu härtester Pornografie und so weiter und sind da auch nicht hinreichend trainiert drauf in der Regel. Ich glaube, da muss die Schule einfach sehr viel früher ansetzen, was die Medienkompetenzen angeht, das kann man immer so sagen, aber da braucht es halt wirklich Ressourcen, würde ich meinen, dass man da drin investiert. Und sonst finde ich schon, ja gut, das ist halt einfach Teil der Bildung, dass man das doch investiert. Natürlich, Care-Arbeit muss man sich alles leisten können. Natürlich ist auch das, da ist sicher ein ökonomisches Problem, ist das gewählt zu investieren. Aber ich meine, da wird es dann, wenn ich da jetzt als Vater reden darf, richtig interessant. Wir haben im Sommer in Bologna auf der großen Piazza alles umsonst, 1500 Leute, Aquaguno Piace Galdo. Some like it hot, manche mögen es heiß gesehen. Marilyn Monroe, Tony Curtis, und ach, bin ich doof, nicht Walter Matthau, sondern der andere.
Jack Lemmon.
Jack Lemmon natürlich, genau, vielen Dank. Mhm. Geguckt mit einem 11-Jährigen. Nach einer Stunde war es dann zu spät, das war englisch Original mit italienischen Untertiteln, zu Hause zu Ende geguckt und dann noch bestimmt eine halbe Stunde diskutiert, ist dieser Film sexistisch, ja oder nein? Und wir sind natürlich zum Schluss gekommen, jein. Weil es am Schluss dann wieder heißt, nobody's perfect. Mir ist egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist, zumindest. Ne?
Ich fand diesen Film eigentlich erstaunlich fortschrittlich, ehrlich gesagt, in der Hinsicht. Wenn man bedenkt, wann er gedreht wurde und gezeigt wurde.
59 reproduziert natürlich auch einige sehr sexistische Klischees aus heutiger Sicht. Das muss man dann auch auf dem Schirm haben. Aber ich fand diese Diskussion wahnsinnig anregend tatsächlich. Also auch, weil zum Beispiel meine Frau und ich uns uneins waren in einigen Punkten. Und das Kind dann auch nochmal. Und es ist jetzt kein klassischer Film, wo man eine Triggerwarnung davor stellen möchte. Aber es gibt schon auch Dinge, wo man heute sagen würde, oh nein, bitte nicht.
Also ich fasse nochmal zusammen. Es gibt diese, sagen wir mal, noch unbeholfenen oder unvollkommenen Versuche, das Ganze zu thematisieren und aufzuarbeiten. Aber allein schon, dass es überhaupt diese Versuche gibt, befördert die Debatte und dass es MeToo-Signal zufolge richtig und eigentlich gibt es eigentlich auch gar keine richtige Lösung. Korrekt?
Genau, aber die Debatte, wir lernen an der Debatte und wir wachsen an der Debatte und wir reden miteinander irgendwie über unsere Wünsche und auch über unsere Inklusionswünsche. Und dann ist es halt, sobald wir wieder Kultur machen, müssen wir es halt gezwungenermaßen alles vergessen. Weil das ist die andere Sache, wenn wir uns hinsetzen und versuchen, alles richtig zu machen, machen wir langweilige Kultur. Wenn wir aber es nicht mit bedenken, machen wir verletzende oder unsensible Kultur. Und auch nicht zu unterschätzen, wie brutal Kultur sein kann, indem es uns sagt, das bist du. Das ist die Rolle, die für dich in der Gesellschaft vorbestimmt ist. Und wie wichtig diese Rollenfunktion von, ne, also ich, ne, if you can see it, you can be it, all das, dass wir es offen besprechen und dass wir nicht mehr so tun, das regelt sich ja schon von selbst. Und jetzt regelt sich nicht von selbst und wir reden trotzdem alle drüber und wir alle werden schlauer da rausgehen und wir sollen bitte trotzdem nichts verbieten.
Ich bin auf jeden Fall schlauer aus diesem Talk, gehe ich jetzt raus. Das war nämlich der Popkultur-Wochentalk im Kompressor mit Mitu Sanyal und Tobi Müller. Ich bedanke mich herzlich, dass ihr beide dabei wart.
Herzlichen Dank an dich.
Danke auch.